Wie viel Gnade gibt es im Gesetz? Das ist vielleicht ein Titel, der uns ein bisschen komisch vorkommt, eine Überschrift über eine Predigt, die uns vielleicht ein bisschen komisch vorkommt. Wie kommt man dazu? In Brünnlos, im Bibelgarten, ich habe ja schon immer mal so ein bisschen Schleichwerbung mit eingebaut, ne? Da habe ich bei Führungen des Öfteren die Aussage gehört, naja, das Alte Testament, da geht es ums Gesetz und die Juden, die leben unter dem Gesetz, weil die alle da irgendwie mit dem Alten Testament so konfrontiert sind und wir Christen, wir leben unter der Gnade und darum geht es eben halt im Neuen Testament. Und so hat man diese zwei Dinge nebeneinander hingebaut und scheinbar hat eines mit dem anderen nichts zu tun. Und ja, also wenn ich das einem heute in Israel, einem Juden erzähle, egal irgendeinem, der mir in Tel Aviv auf dem Flughafen gleich der Nächste, der mir begegnet, der würde dann zu mir sagen, na sag mal, mein Guter, wie viel Gnade gibt's denn im Gesetz. Und deswegen wollen wir da mal ein bisschen drüber nachdenken. Ihr seht mir das hoffentlich nach. Ich bin Betriebsprüfer beim Finanzamt vom Beruf und habe deswegen also irgendwie so einen Hang zu Zahlen. Also ich habe festgestellt, die Bibel enthält 66 Bücher und diese Bücher haben insgesamt 1189 Kapitel. Soweit so gut. Im Alten Testament gibt es 39 Bücher, also es teilt sich auf mit 39 Bücher Altes Testament mit 929 Kapiteln. Das wären 78%. Aber, und jetzt habe ich mal diese Perikopen hergenommen. Also die evangelische Kirche hat das nennt sich Perikopen, Predigtexte vorgeschlagen für das ganze Kirchenjahr, für alle Gottesdienste im ganzen Kirchenjahr. Das fängt an beim ersten Advent, hört auf beim Toten Sonntag. Und zwar 6 verschiedene. Also da kommt man 6 Jahre durch, wenn man sich nicht die Mühe machen will, einen Predigtext rauszusuchen. Kann man dort diesen sogenannten Perikopentext nehmen. Das sind 450 Texte, die das waren, die habe ich alle ausgewertet. Ne? Und wenn da jetzt, also da steht, was weiß ich, Johannes 5, da habe ich bei Johannes einen Strich gemacht und dann steht 1. Mose 14, dann habe ich eben beim 1. Mose einen Strich gemacht und so weiter und so fort. So, und da komme ich dann dazu, dass 1/3 der Predigtexte aus dem Alten Testament sind. Und nachhaltige Textbehandlung, da habe ich jetzt die Texte genommen, wo ich oder die Bücher genommen, die in einem Jahr 2-mal vorkommen. Das ist ja jetzt auch noch nicht so wirklich viel, ne? Aber so in einem Jahr 2-mal vorkommen. Weil es gibt ja da Texte, die kommen in den 6 Jahren, Bücher, da kommt in den 6 Jahren, gibt es eine Predigt oder so. Und die habe ich dann mir ins Skat gedrückt. Also nachhaltig bedeutet im Kirchenjahr 2-mal dran, das Buch. Im Alten Testament ganze 3 Bücher. Ne, Jesaja, der ist 40 mal dran, so ungefähr, 1. Mose und 2. Mose. So, und jetzt haben wir natürlich das Spiegelbild. Neues Testament. Das hat 27 Bücher mit 260 Kapiteln, bildet also von der ganzen Bibel 22%. Aber wir haben 2/3 der Predigtexte aus dem Neuen Testament. Und diese nachhaltige Textbehandlung, da haben wir die Evangelien, Römerbrief, 1. und 2. Korintherbrief, Apostelgeschichte und Epheser. Das war's. Und das sind aber insgesamt dann 80%. Also ihr seht, vom Text her habe ich, ich sage jetzt mal rund 80% Altes Testament und 20% Neues Testament und von den Predigtinhalten, von den Predigttexten ist genau umgekehrt. Genau umgekehrt. Und das führt meiner Meinung nach dazu, dass uns in einem gewissen Sinne ein roter Faden fehlt. Und jetzt gibt es auch Verständigungsschwierigkeiten. Wenn wir von Gesetz reden, meinen wir verschiedene Dinge. Oder wenn in der Bibel von Gesetz die Rede ist, meint das unter Umständen hat das ganz verschiedene Inhalte unter Umständen. Ich rede jetzt, wenn ich jetzt von Gesetz rede, rede ich von der Tora, das heißt von den ersten 5 Büchern Mose. Und oft im Neuen Testament wird das Wort Gesetz benutzt und es wird Prinzip gemeint und so. Also da gibt es noch Unterschiede, aber ich rede jetzt von der Tora. Und das Wort Tora da seht ihr das in Rot, das hat eine Wurzel, Hora, das heißt unterweisen, dieselben Buchstaben nur anders vokalisiert, Hore, das heißt Elternteil, Horim, das ist Plural, das sind dann die Eltern, das sind die, die mir das Leben erklären, die mich unterweisen, die mich erziehen. Und der Lehrer heißt auf Hebräisch der Mora. Das ist der, der mich erzieht. Das heißt, die ersten 5 Bücher Mose, die werden Tora genannt und sind die Anleitung Gottes für ein gelingendes Leben. Das ist kein Gesetz wie die Einkommensteuerdurchführungsverordnung oder sowas. Ja, oder Infektionsschutzgesetz. Das kennt ihr jetzt mittlerweile alle auswendig, ne? Anleitung Gottes für ein gelingendes Leben. Und jetzt gibt's diesen roten Faden oder roten Strick oder rotes Tau, wie ihr das nennen wollt. Und das ist kein Prinzip, sondern das ist eine Person. Und diese Person heißt Jesus Christus. Und von diesem Jesus Christus steht im Kolosserbrief, in ihm ist alles geschaffen. Also die Punkte heißen, dieser Vers 16, da steht noch mehr drin, aber das ist jetzt das, wo mir das drauf ankommt. In ihm, das heißt in Jesus Christus, ist alles geschaffen. Und dann steht da noch, es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Das heißt doch im Klartext, wenn ich meine Bibel am Anfang aufschlage, in 1. Mose 1, Vers 1, müsste ich was von diesem Jesus Christus lesen. Das steht da. Und tatsächlich steht in unseren deutschen Übersetzungen, im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Das Bunte hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich ein Fan von den Regenbogensachen bin. Ne? Die jetzt so bei der EM haben wir ja hier sehr in ganz München in Regenbogenfarben angestrahlt und so. Also das, was dieselbe Farbe hat, unten drunter diese Hieroglyphen, das ist hebräische Schrift. Und was dieselbe Farbe hat, das ist die Übersetzung. Das heißt hier, Bereshit im Anfang. Bara, schuf, Elohim, Gott, et, Hashamayim, die Himmel, ve, und et, haaretz, die Erde. Jetzt ist euch vielleicht aufgefallen, dieses et, da, das wird gar nicht übersetzt. Und jetzt möchte ich euch was zeigen, das kann man nur in dieser Sprache erkennen. Und zwar, wir sehen hier, dieser erste Satz der Bibel, dieser erste original hebräische Satz, der hat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Worte. Und im Hebräischen ist das so, da steht das Wichtigste in der Mitte und um die Mitte herum sind Paare gebildet. Das sieht dann so aus. Das ist ein Paar und das Wichtigste ist in der Mitte. Okay? So. In der Wicht, das in der Mitte heißt Ed. Da haben wir, das Ed schreibt sich mit Aleph und Taf. Das Aleph hier ist der erste Buchstabe. Und das Taf ist der letzte Buchstabe im hebräischen Alphabet. Und das sagen jetzt die Rabbiner, bevor Gott den Himmel geschaffen hat, weil dieses Ed steht ja vor Hashamayim. Bevor Gott den Himmel geschaffen hat, hat er die Sprache geschaffen. Denn der erste und der letzte Buchstabe, der steht für die Sprache. So wie wir sagen jetzt, unser tägliches Brot gib uns heute. Damit meinen wir ja jetzt nicht nur trockenes Brot, ne? Sondern geht es darum, das ist die Bitte, dass Gott uns versorgt. Und so steht Brot eben halt für alle Lebensmittel oder in der Bitte noch für eine ganze Menge mehr. Und so steht hier das Ed für die Sprache, für die erste Mal hebräische Sprache. Und die Rabbiner sagen, Gott schafft zuerst die Sprache, um sein Wort, um die Tora sichtbar und hörbar zu machen. Deswegen die Sprache. Jetzt haben wir hier in 1. Mose 1 die Klammer aufgemacht und jetzt machen wir die Klammer zu. In Offenbarung 22, das ist das letzte Kapitel der Bibel. Ne? Die Offenbarung hat 22 Kapitel. Vers 13. Und da sagt Jesus, ich bin das A und das O, der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende. Und manchen Übersetzungen, in manchen Luther-Übersetzungen steht nicht, ich bin das A und das O, sondern da steht, ich bin das Alpha und das Omega. Und das hat man einfach übertragen, weil der Apostel Johannes hat die Offenbarung in der griechischen Sprache geschrieben. Und da ist das Alpha der erste Buchstabe und das Omega der letzte Buchstabe. Also wenn wir das ins Deutsche übertragen würden, müssten wir sagen, ich bin das A und das Z. Wenn ich das aber jetzt ins Hebräische übersetze, dann muss ich sagen, ich bin das Aleph und das Taf. Ich bin das Aleph und das Taf. Und das ist kein anderer als unser Herr Jesus Christus. Er ist der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende, das Aleph und das Taf. Und am Anfang der Offenbarung sagt der Herr Jesus, ich war tot und ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ich bin der Anfang und das Ende. Und jetzt ist vielleicht interessant, falschen Knopf erwischt, Elohim und Hashamayim. Elohim heißt Gott, seht ihr hier? Und die Himmel, also Gott und Himmel, das gehört zusammen. Das gehört auch im Hebräischen zusammen. Ne, da haben wir hier diese Verbindung. Und jetzt dieses Bara, Schuf, dieses Bara wird in der Bibel, im Alten Testament, im Hebräischen nur gebraucht für das Schöpfungshandeln Gottes. Sonst nicht. Wenn ein Mensch was schafft, wird nicht bara gesagt. Da gibt es verschiedene Ausdrücke. Aber bara steht nur für das Handeln Gottes. The Ed. Das ist die innere Verbindung. Und dann haben wir Bereshit im Anfang und Haaretz, die Erde. Und wenn wir im ersten Vers weiterlesen, da geht es erstmal darum, und die Erde war wüst und leer und der Geist Gottes schwebte über der Tiefe. Also als erstes war die Erde, dann nicht das Universum oder sonst irgendwas. So bezeugt uns die Schrift. Also halten wir fest, das Zentrum des Universums, das Zentrum der Geschichte ist eine Person und die heißt Jesus Christus. In diesem Text ausgedrückt mit Ed. Und jetzt gibt's noch eine Sache. Jesus, im Hebräischen Jeshua, das heißt auf Deutsch Heil. Und wenn im Alten Testament von Heil im Sinne von Rettung die Rede ist, dann steht dort Jeshua. Beziehungsweise dann halt in der grammatisch richtigen Form steht dann Jeshua. Also Psalm 27, der fängt jetzt zum Beispiel an mit: Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Da steht im Hebräischen: Der Herr ist mein Licht und mein Jesus. Und wenn man da den Blick erstmal dafür geöffnet bekommen hat, dann springt einem das auf jeder Seite an. Auf jeder Seite. Und jetzt habe ich mir hier extra eine PowerPoint-Präsentation gemacht, weil ich das schon ein paar Mal vermehrt habe. Jetzt singen wir einen Chorus miteinander. Ich singe das erste Mal vor auf Deutsch: Elohim, nur du bist Gott, nur du allein, nichts ist dir gleich, du bist der Anfang, du bist das Ende, allmächtiger Gott. Der Anfang, du bist das Ende, allmächtiger Gott. Ist nicht so sehr schwer. Ich denke, das können wir lernen. Probieren wir mal. Elohim, nur du bist Gott, nur du allein, nichts ist dir gleich, du bist der Anfang. Das Ende, allmächtiger Gott. Ja, machen wir gleich nochmal. Elohim, nur du bist Gott, nur du allein, nichts ist dir gleich, du bist der Anfang, du bist das Ende, allmächtiger Gott. Genau, und jetzt könnten wir das auf Hebräisch versuchen. Elohim kennen wir ja schon. Ata, Rishon. Ata, Echad. Das CH wird im Hebräischen immer, wie im Deutschen, das CH bei Dach oder Nacht ausgesprochen. Ja? Nicht Ch, sondern Ch. Ata, Echad. Ve Ein Sheni. Ata, Ha Aleph, Vegam Ha Taf, El Gibor. Ne? Was Aleph heißt und Taf, das haben wir jetzt schon drauf, das wissen wir. Elohim, Atarishon, Ata Echad, Ve Ein Sheni, Ata Ha Aleph, Vegam Ha Taf, El Gibor. Elohim, Ata Rishon, Ata Echad, Ve Ein Sheni, Ata Ha'alef, Ve Gam Ha'tav, El Gibor. Ja, das ist doch wunderschön, ne? Jetzt haben wir einen Chorus gelernt. Fein. Gut, jetzt können wir ein bisschen Hebräisch. Jetzt kommen wir zurück zu der Frage: Wie viel Gnade gibt es in der Tora? Also ihr habt gesehen, ich habe das Gesetz mal gleich weggenommen. Wie viel Gnade gibt es in der Tora? Und da ist jetzt sozusagen, es gibt in der Tora Vorschriften für Sündopfer und für Schuldopfer. Und die Vorschriften finden wir beide im Buch Levitikus, im dritten Mosebuch, Kapitel 4 geht es mal so grob, geht es um Sündopfer, und Kapitel 5 geht es um Schuldopfer. So, zumindest in der zweiten Hälfte von Kapitel 5. So, fangen wir mit dem Sündopfer an. Und dort heißt das, und das finden wir in ganz vielen Versen, wenn jemand unabsichtlich gegen eines meiner Gebote verstößt, muss ein Opfer dargebracht werden. Ein Beispiel im Vers 2, da gibt es eine ganze Menge Verse, da geht es dann darum, wenn der Hochpriester was unabsichtlich falsch macht, unabsichtlich sündigt, dann muss er ein Opfer darbringen und der Stammesfürst und so weiter und so fort. Das sind alles vom Obersten bis zum Untersten durchdekliniert und die Opfertiere, die sind das Opfertier für einen hohen Priester ist das Wertvollste. Ja, also im Reich Gottes wird die Treppe von oben nach unten gekehrt. Und beim Schuldopfer, es ist genau dasselbe. Wenn jemand unabsichtlich gegen eines meiner Gebote verstößt, so ist er doch schuldig und muss sich für seine Schuld verantworten. Andere Opfervorschriften in diesem Zusammenhang gibt es nicht. Das heißt im Klartext, es gibt nur Opfer für Sünden aus Versehen. Und wenn wir da stehen bleiben, dann werden wir hier alle verratzt. Denkt, das ist euch klar, muss ich nicht großartig erklären. Der Michael hat jetzt 3 Predigten über Jona gehalten, der gute Jona, der wäre komplett verratzt. Na, Gott sagt dem, geh nach Ninive, was macht der Kerl? Nimm das nächste Schiff und geht nach Tarsis. Das war doch nicht aus Versehen, was der gemacht hat. Das war mit Wissen und Wollen, mit voller Absicht. Und trotzdem fängt Gott mit dem Jona neu an. Der bekommt eine zweite Chance. Das muss ja irgendeinen Grund haben. Und dieser Grund steht auch in der Tora. Weil die Tora Gottes Lebensanweisung ist, weil die Tora das ist, wie Gott sagt, so gelingt euer Leben. Und der Schlüssel dazu ist Yom Kippur, der große Versöhnungstag. Yom Kippur, Yom heißt Tag und Kippur kommt von Kafar, das heißt bedecken, Tag der Bedeckung. Der große Versöhnungstag. Und den finden wir in 3. Mose 16, 1 bis 34. Das ist das ganze Kapitel. Und die Kernaussage, die könnt ihr euch in eurer Bibel rot unterstreichen und mit Gold einrahmen, ist Vers 30. Und ich habe das jetzt hier, die Übersetzung nach der Hoffnung für alle, hingeschrieben, weil ich diese Übersetzung genial finde. An diesem Tag werdet ihr mit mir, dem Herrn, versöhnt und von aller Schuld befreit, die auf euch lastet. Von aller Schuld, auch von der absichtlichen. Aber für die absichtlichen Sünden habt ihr kein Opfer. Jetzt kann man sich fragen, warum hat Gott das so eingerichtet? Ich weiß es nicht, ich habe in der Bibel keine Antwort gefunden. Ich könnte mir aber vorstellen, dass Gott aus pädagogischen Gründen sagt, wenn ihr aus Versehen sündigt, müsst ihr erkennen, dass ihr trotzdem schuldig geworden seid und dafür bekommt ihr ein Opfer. Aber wenn ihr vorsätzlich sündigt, seid ihr auf meine Gnade angewiesen. Aus der Nummer kommt ihr von alleine nicht raus. Möglich, ich weiß es nicht. Das ist jetzt Spekulation von mir. Yom Kippur enthält die außergewöhnlichste Handlung oder die außergewöhnlichsten Handlungen in der ganzen Bibel. Und zwar, wenn ihr das Kapitel durchlest, dann werdet ihr das wahrscheinlich, also wenn ihr es wirklich so weit schafft, dass ihr da durchgekommen seid, ne, da werdet ihr nur den Kopf schütteln und da geht es dann um diesen Ziegenbock dafür, den Azazel. Und da habe ich in manchen Erklärungen gelesen, so ein Wüstengeist, wo der dann hingeschickt wird. Also völlig irre. Und die Kommentatoren, die wussten damit nicht anzufangen. Die Elemente eines Sündopfers, das gibt zwei Elemente. Das ist einmal das Abladen durch Bekennen, das kennen wir. Und dann ist es die Darbringung des Opfertieres. Und dann gibt es für Yom Kippur Opfertiere. Zunächst muss der Priester, der hohe Priester, für sich und seine Familie ein Stier opfern. Weil er kann ja nicht ohne Opfer in den Tempel und er muss ja an diesem Tag ins Allerheiligste. Und da kommt er nur rein, wenn er von Gott so gestellt wird, als wäre er sündlos. Ansonsten kommt er da nicht mehr lebend raus. Und für das Volk gibt es zwei Ziegenböcke. Und diese zwei Ziegenböcke, die haben ein getrenntes Schicksal. Und der eine, der ist für Yahweh, für das Heiligtum, zum Blutopfer bestimmt. Das ist der für die versehentlich begangenen Sünden. Und dann kommt jetzt der für Azazel. Und Azazel, das ist aramäisch, das hat zwei Bedeutungen. Das bedeutet zum einen, der, der vollkommen beiseite tut. Und zum anderen, der, der vollkommen beiseite getan wird. Also das heißt, die Tätigkeit von diesem, der das vollkommen beiseite tut, führt dazu, dass derjenige, dass das auch das Ende von demjenigen bedeutet. Und dieser Sündenbock ist eine Prophetie auf das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Ich habe uns jetzt ein paar Bilder mitgebracht. Also das ist hier jetzt aus dem Wüstenheiligtum aus der Stiftshütte. Das hier ist der Opferaltar. Das hier ist die Stiftshütte, das Heiligtum. Und hier hinten ist das Allerheiligste. Und jetzt musste bei den Opfern, die jetzt hierfür für das Heiligtum bestimmt waren, musste dann der Priester das Opfertier schlachten und dann hier rein mit dem Blut, erstmal mit Weihrauch, hier ins Allerheiligste durch den Vorhang, da konnte man durchgehen, mit Weihrauch, damit er geschützt ist, und dann mit dem Blut von seinem Opfertier, danach mit dem Blut von dem Ziegenbock für das Blutopfer fürs Volk. Und am Schluss musste er dann das Blut auch nochmal hier, das ist der Räucheropferaltar, hier an diese Zacken. In der Luther-Übersetzung lesen wir manchmal von den Hörnern des Altars, das sind die Dinger hier gemeint. Dann anstreichen und dann war dieser erste Teil dieses Blutopfer in dem Ritus erfüllt. Und hier sehen wir dann nochmal das Männel, wie der hier mit der Räucherpfanne dann hier reingeht und erst einmal weihräuchert, weil hier war die Gegenwart Gottes, die Shechina-Herrlichkeit Gottes, hier lokalisiert. Und bis zur Zeit Hesekiels auch im Tempel dort gegenwärtig. Und dann kam er dort raus und dann wurde der Sündenbock bestellt, der bekam so eine rote Scherbe in die Hörner gebunden. Und dann musste noch einmal der hohe Priester seine Hände auf den Kopf dieses Opfertieres stemmen, seine Sünden, die des gesamten Volkes bekennen, von groß und klein, und so symbolisch auf diesen Bock übertragen. Und dann wurde dieser Bock in die Wüste geschickt. Das ist das Bild. Das wurde also jedes Jahr an Yom Kippur so vollzogen. Und das ist die geistliche Realität. Der Herr Jesus mit der Dornenkrone und dem Purpurmantel. Und ihr seht, wenn wir Yom Kippur nehmen, da sind wir so dicht am Herzen des Evangeliums, wie es dichter gar nicht mehr geht. Der Sündenbock wurde 10 halbe Sabbatwege in die Wüste geführt von einer Person, die dafür bereit stand. Und dann führte diesen Bock dann an eine Klippe, weil Ziegen schlauer sind als Schafe, die finden auch nach 10 Sabbatwegen den Weg wieder zurück. Deswegen führte man diesen Bock für Azazel auf eine Klippe und dann bekam der noch einen Tritt in den Allerwertesten und man wünschte ihm gute Reise. Und dann brach er sich dann dort irgendwo das Genick. Und wenn das passiert war, da gingen Flaggensignale zum Tempelberg mit der Botschaft, es ist vollbracht. Es ist geschehen. Der Sündenbock hat seine Arbeit getan. Und wenn diese Botschaft auf dem Tempelplatz angekommen war, dann kam vom Hochpriester die Schlussworte von Yom Kippur. Euch sind eure Sünden vergeben. Alle Sünden. Das war das, was an diesem Tag sehnlichst erwartet wurde. Also wie viel Gnade gibt es in der Tora? Vollkommene Gnade und vollkommene Versöhnung. Weil Vergebung ist die Voraussetzung für Versöhnung. Für Versöhnung braucht man alle Parteien, die sich miteinander verkracht haben. Bei Vergebung brauche ich bloß, vergeben kann ich von mir aus. Aber versöhnen kann ich mich nur, wenn der andere Part mitmacht. Und deswegen ist für Versöhnung ein Part unser Part. Wenn wir Gott gegenüber unversöhnlich leben wollen, dann tut ihm das herzlich leid, aber wir müssen die Konsequenzen tragen. Dann gibt es keine Versöhnung. Das liegt aber nicht an ihm, sondern an uns. Und deswegen heißt es auch im Vater unser nicht, dass wir uns mit unserem Nächsten, unserem Widersacher versöhnen sollen, sondern dass wir vergeben sollen. Weil das die Voraussetzung für Versöhnung ist. Versöhnung haben wir alleine nicht im Griff, da gehört der andere mit dazu. Und das sollten wir mitnehmen. In der Tora gibt es vollkommene Gnade und vollkommene Versöhnung. Und jetzt könnte man sich darüber Gedanken machen, was ist denn jetzt der Inhalt des neuen Bundes? Und noch über eine ganze Menge anderer Sachen, aber ich möchte den Gottesdienst nicht sprengen. Wir lassen es hier, nehmt das einfach mit nach Hause. Vollkommene Gnade und vollkommene Versöhnung und bietet uns die Bibel an von dem ersten bis zum letzten Blatt. Weil diese eine Person durch die ganze Bibel geht, Jesus Christus. Und er begegnet uns in Genesis 1, genauso wie in Offenbarung 22. Amen.